1. Petrus Kapitel 4. Ich lese die Verse 9 bis 11. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist durch Gottes Gnade ein großes Verdienst der Reformation, dass sie das sogenannte allgemeine Priestertum aller Gläubigen wiederentdeckt hat, in der Bibel wiederentdeckt hat, verkündigt hat und auch zum Teil praktiziert hat. Unter dem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen verstehen wir, dass jeder Einzelne in der Gemeinde Jesu ein Priester Gottes ist und Gott priesterlich dient. Jeder also ist ein Geistlicher. Wenn ich die Einzelnen unter uns jetzt einmal fragen würde, wie steht das? Bist du ein Geistlicher? Und warum bist du ein Geistlicher? Wie würde dann die Antwort lauten? Warum sind wir Geistliche? Jeder Einzelne. Nun, weil wir den Heiligen Geist haben. Wir sind Geistliche, weil wir den Heiligen Geist haben. Und das gilt für jeden, der zur Gemeinde Jesu gehört. Das setzt voraus, dass jeder Einzelne in einem persönlichen, unmittelbaren Verhältnis zum Herrn Jesus Christus steht. Also in unmittelbarer Lebensgemeinschaft mit ihm. Und zwar aufgrund der Vergebung unserer Sünde durch den Opfertod Christi. Das ist also das entscheidende Merkmal des Gnadenbundes im Unterschied zum Gesetzesbund. Im Gesetzesbund stand zwischen dem Menschen und Gott eine Priesterschar. Die Priester im Alten Testament vermittelten zwischen dem Sünder und Gott. Und nur einige waren Priester, entnommen aus dem Stamm Levi. Anstelle des gesamten Volkes übernahm also der Stamm Levi stellvertretend den Priesterdienst. Im Neuen Testament sind sie alle Priester. Also die ganze Gemeinde Jesu ist die königliche Priesterschaft, wie Petrus sagt in Kapitel 2, Vers 9. Wir haben damals über diesen Vers gesprochen. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Das war auch Gottes ursprüngliche Absicht mit seinem Volk Israel. Das ganze Volk sollte eine königliche Priesterschaft sein. Aber wir wissen, dass Israel dieses Vorrecht zunächst einmal verwirkt hat. Und nun sagt Petrus es von der Gemeinde Jesu: Ihr seid das auserwählte Geschlecht, ihr seid die königliche Priesterschaft. Und es gehört zur großen Tragik in der kirchengeschichtlichen Entwicklung, dass bereits Ende des ersten Jahrhunderts ein Trend zu beobachten ist, der die Gemeinde in einen unmündigen Teil und eine kleine Schar Geistlicher zerreißt. Und diese Entwicklung mündete dann schließlich in das Papsttum mit seiner Unterscheidung von Laien auf der einen Seite und den Priestern auf der anderen Seite. Bereits Bischof Ignatius von Antiochia in Syrien, der im Jahr 107 hingerichtet wurde, konnte schreiben: Nur die Abendmahlsfeier ist vollgültig, die der Bischof oder ein von ihm gewählter Stellvertreter leitet. Wo der Bischof erscheint, dort ist die Gemeinde. Ja, über diesen Satz muss man mal nachdenken, ja? Wo der Bischof erscheint, dort ist die Gemeinde. Das ist ein tragischer Irrtum. Und mit der Wiederentdeckung des Evangeliums zur Zeit der Reformation erkannte man dann auch diesen schlimmen Irrtum von der Unterscheidung zwischen Laien und Priestern. Und man kehrte zurück zum allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Die Lehre vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen ist also aufs Engste verknüpft mit dem rechten Verständnis des Evangeliums. Und Evangelium bedeutet, dass Jesus allein die Brücke zwischen Gott und dem Menschen ist. Und alle, ohne Ausnahme, welchen Dienst sie auch immer verrichten in der Gemeinde, alle ohne Ausnahme sind Sünder, die der Gnade bedürfen. Also keiner in der Gemeinde steht in diesem Sinne über den anderen. Wohl gibt es leitende Dienste in der Gemeinde Jesu, aber jener ist im Blick auf seine Stellung vor Gott zunächst einmal ein Sünder, das ist die Realität, die eine Realität, von der wir gerade gehört haben, und die andere Realität, jeder ist vor Gott durch den Herrn Jesus Christus gerecht und jeder hat den Heiligen Geist empfangen und ist damit ein Geistlicher, ist geistlich. Luther sagt, das kann niemand leugnen, dass ein jeglicher Christ Gottes Wort hat und von Gott gelehrt und gesalbt ist zum Priester. Von Gott gelehrt, wie es der Hebräerbrief sagt. Das heißt also, wenn in der Gemeinde Jesu auch Menschen sind, die andere lehren und unterweisen in einer ganz speziellen Art und Weise, ist doch jeder Einzelne, auch in dem Augenblick, wo er von Menschen unterwiesen wird, von Gott gelehrt. Das heißt, Gott tut dieses Werk der Unterweisung an den Herzen der Einzelnen. Gesalbt zum Priester, wie Christus spricht, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und Psalm 45, Gott hat dich gesalbt mit Freudenöl vor allen deinen Mitgenossen. Diese Mitgenossen sind die Christen, Christi Brüder, die mit ihm zu Priestern geweiht sind, wie Petrus sagt, ihr seid das königliche Priestertum. Das ist also etwas, was wir festhalten dürfen. Wir halten fest am Evangelium und damit aufs Engste verbunden ist eben diese wunderbare Wahrheit von dem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Und so wahr das nun der Fall ist, dass jeder Einzelne unter uns, der zu Christus gehört, ein Priester Gottes ist, so wahr ist es eben auch auf der anderen Seite, dass nicht jeder denselben Dienst in der Gemeinde ausübt. Es gibt wohl priesterliche Dienste, die allen gemeinsam sind. Es geht darum, geistliche Wahrheiten mitzuteilen, zu beten, zu opfern. Diese Art von priesterlichem Dienst tut jeder Einzelne in der Gemeinde Jesu. Und darüber hinaus gibt es spezielle Dienste, je nach der Gabe, die Gott dem Einzelnen anvertraut hat. Und davon spricht Petrus hier in diesen Versen. Zunächst erwähnt er jedoch eine allgemeine Verpflichtung für alle Gläubigen. In Vers 9, seid gastfrei untereinander ohne Murren. Das heißt, Christen sollten sich durch Gastfreundschaft auszeichnen. In der ersten Gemeinde wurde die Gastfreundschaft besonders betont. Es gab damals Wandermissionare, die auf ihren Reisen ja irgendwo unterkommen mussten und verpflegt werden mussten. Zumal die Gasthöfe sehr schmutzig waren und wegen ihrer Sittenlosigkeit in einem üblen Ruf standen. Im dritten Johannesbrief hebt der Apostel lobend die Gastfreundschaft eines Mannes namens Gaius hervor. Er schreibt, mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden. In dem griechischen Wort für Gastfreundschaft steckt eben auch dieses Wort fremd, die deine Liebe bezeugt haben vor der Gemeinde, und du wirst gut daran tun, wenn du sie weitergeleitest, wie es würdig ist vor Gott. Es waren also Menschen, die Johannes hier im Auge hat, die durch das Land zogen, um das Evangelium zu verkündigen und die hier und da Station machten. Und Gaius gehörte zu denen, der solche Leute aufnahm, sie bewirtete und sie dann weitergeleitete. Denn um seines Namens willen, um Jesu Namen willen, sind sie ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts an, also von denen, die nicht gläubig sind, lassen sie sich nicht versorgen, sondern von der Gemeinde. Solche sollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Also ein herausragendes Beispiel für praktizierte Gastfreundschaft. Und ich denke, dass auch wir in der heutigen Zeit in der Gemeinde immer wieder diese Möglichkeit wahrnehmen dürfen zur Gastfreundschaft. Und soweit es kräftemäßig möglich ist, sollten wir das praktizieren, und zwar gern, so sagt Petrus hier. Das heißt also, ohne zu murren. Warum betont er das? Nun, Gastfreundschaft zu üben, bedeutet auch ein Stück weit Selbstverleugnung. Man gibt ein Stück weit Bequemlichkeit preis. Und wir sind alle von Natur aus bequeme Menschen, und das Fleisch mag hier und da, unsere sündige Natur, mag hier und da dagegen aufbegehren. Möchte lieber Ruhe haben, als jetzt sich zu kümmern um irgendjemanden, der zu Gast ist. Das ist unser Fleisch, unsere fleischliche Natur. Sie muss sich nicht immer so zeigen, aber doch ist sie unterschwellig immer wieder vorhanden. Und das sieht Petrus ganz nüchtern. Und darum fügt er hier hinzu, ohne zu murren, weil diese Gefahr eben besteht. Und an anderer Stelle sagt der Apostel Paulus, alles was ihr tut, tut es ohne zu murren. Das heißt, tut es gern. Und das geschieht durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Also wenn es auch ein Stück Aufgabe von Bequemlichkeit bedeutet, dann wiegt doch der Segen, den Gott darauf legt, alle Mühe bei weitem auf. Das ist also etwas, was der ganzen Gemeinde gilt hier. Seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Und bevor Petrus nun auf zwei spezielle Kategorien von Gaben zu sprechen kommt, sagt er noch etwas Grundsätzliches und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wir sollten also einander dienen. Das sollte unsere Herzensgesinnung sein. Dient einander. Das sollte unsere grundsätzliche Einstellung im Umgang miteinander sein. Des Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Das sagt Jesus selbst. Das bedeutet nicht, dass der Herr Jesus nicht die Dienste anderer für sich auch gerne und dankbar in Anspruch genommen hätte. Es gab Menschen, die ihn umgaben und die ihm dienten, mit den Mitteln und Möglichkeiten, die ihnen damals zur Verfügung standen. Und der Herr Jesus war dankbar dafür, ganz sicher. Aber das war nicht der Grund, warum er in diese Welt gekommen ist. Sondern in diese Welt kam er nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Und es ist nicht unsere Lebensaufgabe, sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. In Liebe und Hingabe. Auch da, wo wir dankbar immer wieder auch die Dienste anderer für uns in Anspruch nehmen dürfen. Also wir lassen uns dienen, aber der Hauptzweck unseres Daseins in dieser Welt ist nicht, sich bedienen zu lassen, sondern anderen zu dienen. Das ist unsere Lebensaufgabe. Wir sollten uns einmal prüfen, ob das bei uns so der Fall ist. Schon an dieser Stelle wird ja der natürliche Mensch zu Schanden. Wenn wir das jetzt einmal als Gesetz verstehen, Gott fordert das also von uns. Und zwar 24 Stunden hindurch, Gott zu dienen, selbst mit unserem Schlaf, Gott zu dienen und dem Nächsten zu dienen, für Gott da zu sein und für andere da zu sein. Und zwar in Vollkommenheit, ohne zu murren. in großer Liebe und Freundlichkeit und Selbsthingabe. Gott fordert das von uns. Gott fordert diese vollkommene Hingabe von jedem Einzelnen von uns. Dann wird doch jeder zunächst einmal an dieser Stelle zu Schanden. Wir merken doch und spüren doch, wie unser ganzes inneres Wesen, unser Wille und alles, was wir von Natur aus haben, sich dagegen auflehnen und dagegen zur Wehr setzen will. Immer nur dienen, täglich, stündlich, sekündlich, immer nur diesen Geist des Dienens zu haben, der Hingabe. Merken also, dass wir unter diesem Anspruch des Gesetzes zunächst einmal zutiefst zu Schanden werden. Und froh und dankbar sind für das Evangelium, dass der Herr Jesus Christus in dieser vollkommenen Weise dem Vater im Himmel gedient hat, an unserer Stadt, und anderen gedient hat an unserer Stadt. Das wird uns zugerechnet. Das bedeutet, dass im Grunde genommen, dass seine Gerechtigkeit meine Gerechtigkeit ist. Seine Dienstwilligkeit ist meine Dienstwilligkeit, die mir zugerechnet wird. Das ist dieses göttliche Leben, das der Herr Jesus Christus geführt hat. Das ist doch herrliches Evangelium, wenn man weiß um die Sündhaftigkeit seines Herzens. Aber dann haben wir auch Anteil an dieser Dienstgesinnung. Das heißt, sein Leben wird uns nicht nur zugerechnet, sondern sein Leben will er auch stellvertretend in uns und durch uns leben, im praktischen Alltag. Und darum geht es hier in dem, was Petrus sagt. Dienet einander. Seid geprägt von dieser Gesinnung des Dienens. Wir sollten die Gaben einbringen, mit denen Gott uns beschenkt hat. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Pastor Christlieb hatte die Gabe tiefer Schrifterkenntnis und seelsorgerlicher Verkündigung. Er hatte nicht die Gabe der Organisation und der Verwaltung. Das überließ er einem Bruder, der ihm darin zur Seite stand. Er tat also nicht das, wozu er sich nicht geeignet wusste. Und ich möchte auch dir sagen, quäl dich nicht mit Dingen ab, die dir absolut nicht liegen. Konzentriere dich auf die Betätigung der Gabe, die du empfangen hast. Das Ohr kann nicht sehen, das Auge kann nicht hören, aber das erwartet man auch nicht von ihnen. Jedem unter uns ist mindestens eine spezielle Befähigung gegeben. Und wenn hier von mancherlei Gnade Gottes die Rede ist, dann sind da nicht nur sogenannte Geistesgaben mit gemeint, sondern auch natürliche Gaben, die aber unter dem Einfluss des Wortes Gottes und der Kraftwirkung des Heiligen Geistes geheiligt werden. Also es geht um Befähigungen ganz allgemein und davon mache Gebrauch. Und diese Gabe, die du hast, mag vielleicht keine herausragende Gabe sein. Aber mach es nicht wie jener Mann, der das eine Pfund, das ihm sein Herr gegeben hatte, vergrub. Sondern sei ein treuer Haushalter, wie Petrus hier sagt. Und wenn du deine Gaben treu einsetzt, dann kannst du darin Fortschritte machen. Ein Wort dazu aus dem zweiten Johannes, aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 4, da geht es um die Gabe, die Timotheus empfangen hat. Vers 14 und 15. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Jetzt kommt's. Dies lass deine Sorge sein. Konzentriere dich darauf. Damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Das heißt also, wenn du damit umgehst, mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat, wenn du dich darauf konzentrierst, dann gibt es auch ein Wachstum in der Ausübung dieser Gabe oder dieser Gaben. Anderen wird es offenbar werden, ein Fortschreiten, ein Zunehmen im Praktizieren dieser Gabe wird nach außen hin offenbar werden. Damit gehe um, versuch dich nicht in Bereichen, die dir absolut nicht liegen. Immer wenn ich das versucht habe in der Vergangenheit, mich um irgendwelche Dinge zu kümmern, auf Gebieten, von denen ich keine Ahnung hatte, dann habe ich Schiffbruch erlitten. Es gelingt einfach nicht. Es gibt Menschen mit einer praktischen Begabung. da gelingen die Dinge. Gott legt seinen Segen darauf. Es gibt Menschen, die haben diese Gabe nicht. Und wenn sie sich dann noch so sehr Mühe geben, aber es funktioniert einfach nicht, ja? Es ist auch nicht ihre Gabe, es ist auch nicht ihre Aufgabe. Also, konzentriere dich auf das, was Gott dir gegeben hat. Es ist wohl wahr, Gott hat mancherlei Gnadengaben gegeben. Es ist von mancherlei Gnaden Gottes die Rede hier, aber sie sind eben doch unterschiedlich verteilt. Und schließlich erwähnt Petrus zwei Kategorien von Gaben. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus dem Vermögen, das Gott gewährt. Da geht es also zunächst mal um die Gabe der Wortverkündigung. Und an dieser Gabe haben wir alle in gewisser Weise teil, als Zeugen des Evangeliums, ganz allgemein. Petrus sagt, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und darüber hinaus gibt es natürlich eine spezielle Gabe und Berufung zum Predigtdienst. Und auch hier gibt es noch Unterschiede. Es gibt Menschen in der Gemeinde Jesu, die hier und da mal zeitweise einen Verkündigungsdienst tun. Und dann gibt es solche, die von Gott dazu berufen sind, diesen Dienst vollamtlich zu verrichten. Diesem Dienst kommt insofern eine besondere Bedeutung zu, als die Gemeinde vom Wort Gottes lebt. Und alles andere sich daraus ergibt. Mangelt es an dieser Gabe in der Gemeinde, dann trocknet die Gemeinde geistlich aus. In der Verkündigung des Wortes Gottes wird sie immer wieder auf grüne Auen und zum frischen Wasser geführt. Und das sollte allerdings auch in der Verkündigung wirklich und wahrhaft geschehen. Und es geschieht nur dort, wo das Evangelium klar und rein verkündigt wird. Und darum sagt Petrus, als Gottes Wort, wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Es geht also darum, dass die gesunde Lehre der Heiligen Schrift gepredigt wird, wobei die großen Heilsdaten Gottes in Christus Jesus im Zentrum stehen. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das heißt also, im Zentrum des allgemeinen Zeugnisses mit dem Munde und der speziellen Wortverkündigung, der Predigt, steht das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Und ein Christ sollte sich nach diesem Kriterium auch seine Gemeinde aussuchen, ihr Lieben. Das ist das entscheidende Kriterium, auch für die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Jemand hat einmal gesagt, eine Gemeinde sollte ein Ort sein, an dem man Kraft für den Alltag tanken kann. Und nicht ein TÜV, auf dem Sonntag für Sonntag aufs Neue die Leidensstärke der Gläubigen geprüft wird. Ihr versteht, was damit gemeint ist, ja? Man geht also Sonntag für Sonntag unter eine Verkündigung, wo auch immer sie geschehen mag, und man hört dort kein Evangelium. Statt Brot, Brot des Lebens, bekommt man Steine geboten. Und dann gibt es Menschen, die in der Lage sind, ich möchte beinahe sagen, ihr ganzes Leben lang, diesen Leidensweg zu gehen, und sich das Sonntag für Sonntag anzuhören, was der Heiligen Schrift nicht entspricht, aus einer falsch verstandenen Treue zu irgendeiner Gemeinde, Kirche oder Organisation heraus. Aus einer Treue heraus, die von der Bibel her, von der Heiligen Schrift in dieser Weise nicht gefordert ist. Im Gegenteil. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt der Herr Jesus. Und die Stimme der Mietlinge, der Fremden, hören sie nicht, wollen sie auch nicht hören, sondern sie brauchen Brot des Lebens. Sie brauchen Stärkung für ihr Glaubensleben. Und das bekommen sie da, wo das Evangelium klar und rein und schriftgemäß verkündigt wird. Also, hier geht es um die Kategorie der Wortverkündigung. Und als zweite Kategorie nennt Petrus hier die ganz einfach, schlicht und einfach gesagt, praktische Begabung. Wenn Petrus also hier in Vers 11 vom Dienen spricht, dann meint er ein Dienen im engeren Sinne, im Unterschied zu Vers 10, wo er allgemein sagt und dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Hier sagt er, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Das heißt also, hier geht es um eine Ausübung praktischer Gaben. Und da gibt es eben auch eine Vielfalt von Begabungen in diesem Bereich. Sind praktische Dienste gemeint? Es gibt solche in der Gemeinde, die gerne für das leibliche und gesundheitliche und materielle Wohl anderer sorgen. Sie haben dazu bestimmte Gaben von Gott empfangen. Sind wohltuende Gaben, in deren Genuss wir alle schon in der einen oder anderen Weise gekommen sind. Und nun sagt Petrus, von dieser Art von Gaben, sie sollen aus dem Vermögen Gottes praktiziert werden. Das heißt also, wenn jemand dient, in diesem Sinne dient, dass er es tue aus der Kraft, aus dem Vermögen, das Gott gewährt. Das ist doch interessant, dass Petrus hier diesen besonderen Zusatz macht. Warum tut er das? Nun, möglicherweise darum, weil man allgemein davon ausgeht, wenn das Wort Gottes bezeugt wird, von jedem Einzelnen in der Gemeinde oder durch eine Predigt, wenn das Wort Gottes bezeugt wird, dann ist dazu die Kraft des Heiligen Geistes nötig. Gott hat das Evangelium verkündigen lassen durch den Heiligen Geist, wie Petrus sagt, der vom Himmel gekommen ist. Dann ist die Kraft Gottes nötig, wenn es um das Bezeugen des Wortes Gottes geht. Aber wenn es um die Ausübung der praktischen Gabe geht, braucht man dann auch den Heiligen Geist? Braucht man dann auch das Vermögen Gottes? Steht man da nicht ganz besonders in der Gefahr, aus dem eigenen herauszuwirken? Steht man da nicht besonders in der Gefahr, die Abhängigkeit vom Herrn Jesus und von der Kraftwirkung des Heiligen Geistes aus den Augen zu verlieren? Denken wir an die sogenannten Almosenpfleger in Apostelgeschichte Kapitel 6. Was war ihre Voraussetzung? Was mussten sie an Voraussetzungen erfüllen, um diesen Dienst tun zu können? Nun, sie mussten Männer sein, voll Heiligen Geistes und voll Glaubens. Zum Bau der Stiftshütte wurden Handwerker mit herangezogen, die vom Heiligen Geist und mit göttlicher Weisheit erfüllt waren, für diesen praktischen Dienst. Und auch alles, was den Dienst einer Mutter und Hausfrau umfasst, sollte aus Gottes Vermögen getan werden, ihr Lieben. Dass er es tue oder dass sie es tue, aus der Kraft, die Gott gewährt. Das ist also ein wichtiger Zusatz, den Petrus hier macht. Sucht also auch, wenn ihr irgendeinen Dienst tut, in der Gemeinde oder darüber hinaus, einen praktischen Dienst, immer die Abhängigkeit vom Herrn Jesus. Sagt dem Herrn Jesus, ich bin im Grunde genommen nicht in der Lage, hier etwas zu tun, was dich verherrlicht. Obwohl ich vielleicht die natürliche Veranlagung zu diesem Dienst habe und mir von dir geschenkt ist. Aber ich bin völlig abhängig jetzt davon, dass du deinen Segen darauf legst und dass du mir Weisheit gibst und dass du mich lenkst. Und das bedeutet ein großes Maß an Unterordnung unter den Herrn Jesus Christus, gerade an dieser Stelle. Denn hier sind wir alle sehr, sehr selbstständig. Sehr selbstständig. Also ein großes Maß an Unterordnung und Beugung unter die gewaltige Hand unseres Herrn Jesus Christus. Und dann will er auf diese praktischen Dienste seinen ganz wunderbaren Segen legen, sodass andere das merken und spüren. Da ist nicht nur natürliche Veranlagung, sondern hier ist der Segen Gottes. Hier ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wie eine Frau ihren Haushalt führt, hier spürt man etwas von dem Segen Gottes. Der Dienst geschieht dann durch Jesus Christus und nicht im Vertrauen auf die eigene Kraft. Und so wird Gott verherrlicht, so sagt Petrus hier. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann wird Gott die Ehre gegeben. Nun, lasst uns also zum Schluss neu bedenken, wozu wir auf dieser Erde sind. Nämlich um Gott und anderen zu dienen. Besonders angesichts der Tatsache, dass das Ende aller Dinge, wie Petrus hier sagt, Zusammenhang, nahe gekommen ist. Dieses Bewusstsein sollte uns alle in besonderer Weise dazu motivieren, diese Gesinnung des Dienstes zu haben. Und wir sollten uns darauf besinnen, mit welcher Gabe Gott uns beschenkt hat, und wir sollten mit dieser Gabe oder mit diesen Gaben treu umgehen. Der Herr hat sie uns anvertraut, ob es nun eine Wortgabe ist oder ob es eine praktische Begabung ist, mit der Gott uns beschenkt hat. Und alles soll geschehen zur Verherrlichung Gottes, und zwar durch unseren Herrn Jesus Christus. Seid gastfrei untereinander ohne Murren, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, praktisch dient, dass er es tue aus der Kraft, aus dem Vermögen, das Gott gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.